ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen und euch heute ein bisschen was aus meiner Forschung vorstellen kann. Versuche das, was Martin gerade gesagt hat, noch mal ein bisschen mit noch mehr Inhalt zu füllen. Möchte mich aber, bevor ich loslege, erst nochmal bei einigen Leuten bedanken. Bei meiner Familie, die heute da ist, teilweise im Raum, teilweise die Jüngsten der Familie weiter da draußen. Sehr lieb danken für all die Unterstützung über die Jahre, vor allem auch sehr viel Unterstützung im letzten Jahr, die das eigentlich möglich gemacht haben, dass ich hier auch mit einem 5 Monate alten Kind wieder als Professorin einsteigen konnte. Ich möchte mich auch bedanken bei Leuten, die nicht hier sein können und mich in meiner Karriere sehr unterstützt haben. Das ist einmal meine Doktormutter an der Freien Universität, Tanja Börzel, die mir da so meine erste akademische Heimat geboten hat. Hilke Dijkstra aus Maastricht, mit dem ich sehr, sehr viel geforscht habe und immer noch forsche zu diesen Fragen, der auch ganz prominent im Vortrag mit vorkommen wird. Und auch meinem Team in Potsdam und an der Stockholm-Uni, mit denen ich auch sehr, sehr viel diese Fragen weiterhin diskutiere und versuche, so ein bisschen das, was wir im Moment sehen, das, was internationale Organisationen erleben, aus einer wissenschaftlichen Perspektive auszuarbeiten, allen voran mit Thomas Sommerer und Jonas Thalberg, die mich sehr unterstützt haben in den letzten Jahren. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie könnte ich versuchen, mein Forschungsinteresse in einem Slide darzustellen. Das ist mir sehr schwer gefallen, aber ich habe es mal versucht, so ein bisschen in Bildern darzustellen. Und wenn ich das in einem Satz, in einem Stichwort zusammenfassen müsste, dann ist mein Forschungsinteresse immer umkämpfte Herrschaftsstrukturen. Die Frage danach, wer sollte Regeln setzen und damit Macht ausüben dürfen innerhalb eines Staates und auch international? Wer sollte geschützt werden? Was bedeutet Demokratie eigentlich inhaltlich für uns? Wer steht dafür ein? Welche Rolle spielen dabei Wahlen? Und ganz zentral in meiner Forschung, welche Rolle spielen internationale Organisationen? Und viele dieser Bilder, die Sie hier sehen, stehen so ein bisschen exemplarisch für diese unterschiedlichen Fragen. Die Proteste in Georgien, die uns sehr viel beschäftigt haben. Und wenn wir gerade in die Türkei sehen, haben wir da ähnliche Dynamiken. Die Frage danach, wie Minderheitenrechte abgebaut werden. Black Lives Matter, das große Mural in den USA, in Washington, das von der neuen Trump-Regierung oder unter dem Druck der neuen Trump-Regierung in Washington abgebaut wurde. Sehr gewaltsame Proteste in Venezuela, wo versucht wird, mit dem sehr repressiven autokratischen Regime irgendwie noch umzugehen. Die Frage danach, vor allem auch im lateinamerikanischen Raum, hier Demokratia, die Frage danach, was bedeutet eigentlich Demokratie und die Auseinandersetzungen damit, wie man das vielleicht auch anders definieren kann im Vergleich zu auch dem, was wir in Europa und in den USA gesehen haben. Und die Frage nach Wahlen, hier die Wahl im Senegal, wo eine Wahlstation gerade geöffnet wird, die ja so ein ganz zentrales Moment sind. Das sind natürlich alles keine neuen Fragen, das sind Dinge, die haben uns immer beschäftigt, aber wir gucken im Moment mit sehr viel Bangen auf die Welt und wir gucken vor allem mit sehr viel Bangen auf die Welt, weil wir, ich würde jetzt mal sagen, meine Generation, die noch jüngere Generation und viele von denen, die so jetzt mit mir berufen wurden, natürlich in einer Welt aufgewachsen sind, die gekennzeichnet wurden von das, was Fukuyama mal the end of history genannt hat, also die Hoffnung darauf, die Welt würde jetzt friedlicher werden, sie würde demokratischer werden, wir würden alle im Wohlstand leben. Und wenn wir uns mit den letzten 20 Jahren beschäftigen, dann hat sich vieles von diesen Versprechungen nicht gehalten. Ganz im Gegenteil, wir sehen eigentlich etwas, was wir jetzt 20 Jahre Autokratisierung nennen können. Das sind Daten des Varieties of Democracy Projekt, eines Indizes, das an der Göteborg-Universität erstellt wird. Und hier sieht man ganz klar, dass sich in den letzten 20 Jahren, das sind die Zahlen für 2024.
Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis.
Hey, ich bin Matze und ich studiere an der Zeppelin-Universität. Du willst uns und die ZU mal näher kennenlernen? Dann vereinbare doch mal ein Treffen mit einem unserer Studis über das Format Meet a Student. Gerne organisieren wir ein Treffen mit einem Studi aus deinem Wunschstudiengang für dich. Du kannst das Meeting ganz entspannt von zu Hause aus abhalten oder du kommst bei uns am Campus vorbei. Dann können wir dir den Campus zeigen, locker über die ZU erzählen, dich beraten oder auch gemeinsam Mittagessen. Vereinbare gerne jetzt gleich deinen Termin und erfahre mehr über die Zeppelin-Uni unter zu.de/zu-erleben.
Und nun zurück zum Thema.
Die Welt sehr stark autokratisiert hat. Im Gegensatz zu 2004 leben im Jahr 2024 72% der Bevölkerung in Autokratien und 38% der Bevölkerung in Ländern, die dabei sind, sich zu autokratisieren, in denen Demokratien ganz starke Rückschritte unternommen haben. Wir sehen auch, und das ist so ein bisschen die Bewegung über Zeit, dass vor allem diese Blumen werde sie irgendwann umlaufen, dass sich vor allem diese Graubereiche der Demokratie und deswegen diese Frage danach, was ist eigentlich noch demokratisch, was ist autokratisch, dass sich das sehr, sehr stark verändert hat. Wenn man hier sieht, dass quasi das, was wir als volle Autokratie und volle Demokratie definieren würden, die sehr dunkelblau und dunkelroten Bereiche, quasi immer schmaler geworden ist in den letzten Jahren und all diese Graubereiche in den Zwischenräumen immer mehr zugenommen haben. Und wir sehen auch eine Bewegung über Regionen hinweg. Und das ist auch so ein bisschen vielleicht noch der Alleinstellungsmerkmal, den wir im Moment hier in Europa haben und den wir noch so ein bisschen in Lateinamerika sehen. Es ist sehr klein, aber Sie können Europa erkennen und spotten, wenn Sie den einzigen vollen blauen Kreis sehen, in dem es auch schon nicht mehr quasi nur volle, liberale, etablierte Demokratien gibt, aber doch noch zum größten Teil. Und Lateinamerika, in denen wir zumindest auch noch einen großen Anteil sehen an demokratischen Systemen und sehr viel Umschwung in beide Richtungen. Und es sind vor allem diese Länder, diese demokratischen Länder in Europa, in Nordamerika, die sehr viel die internationale Ordnung und einen ganz zentralen Bestandteil dieser Ordnung, nämlich internationale Organisationen, am meisten herausgefordert haben in den letzten Jahren. Für uns zumindest ersichtlich. Trump, der immer wieder die NATO in Frage stellt, sehr stark in der ersten ersten Amtszeit und jetzt gerade wieder wie gestern in der Bürgeruni besprochen nochmal mit einer ganz anderen Konsequenz, der aber auch die USA, die aber auch unter anderen Präsidenten immer wieder internationale Organisationen wie beispielsweise die Welthandelsorganisation herausgefordert haben, hier das Schiedsverfahren ganz stark zum Halten gebracht haben. Wir sehen, dass Staaten die Finanzierung für Organisationen stoppen, das Flüchtlingshilfswerk für Palästina ist hier ein gutes Beispiel, bei denen auch Deutschland die Zahlungen für lange Zeit gestoppt hat. Wir sehen Austritte aus internationalen Organisationen, der Brexit ist nur ein großes Beispiel davon. Sehr viele Organisationen sind deswegen quasi aus dieser liberalen Ordnung von innen herausgefordert. John Mersheimer hat behauptet, großer Realist in den internationalen Beziehungen, kommt auch jetzt immer wieder vor, hat mal behauptet, das sei, weil sich diese Ordnung, diese liberale Ordnung und diese Organisation zu weit ausgedehnt hätten und jetzt quasi durch diese Ausdehnung den Backlash bekommen. Und viel der Forschung, die passiert, beschäftigt sich eben genau mit diesem Druck von innen, mit dieser Frage danach, welchen Einfluss hat Populismus, Rechtsextremismus, diese globalen Anti-Eliten-Diskurse, welchen Einfluss haben Autokratisierungsprozesse, demokratische Rückschritte in etablierten Demokratien und vor allem eben auch der Rückzug der USA, die jetzt irgendwie so ein bisschen alle drei Phänomene in sich vereinen, Rückzug eines machtvollen Staates, die Autokratisierung einer etablierten Demokratie und den sehr, sehr starken Populismus und Rechtsextremismus. Was macht das mit internationalen Organisationen? Viel meiner Forschung ist dem Druck von außen gewidmet und der Frage danach, welche Rolle Staaten, die sich nicht unbedingt immer Teil dieser liberalen Ordnung gesehen haben, tun, wenn sie mit in dieser Ordnung und innerhalb dieser Organisation interagieren. Wir sehen hier so eine ganz starke Behauptungsfähigkeit autoritärer Regime, die immer mehr auch von außen dieses System herausfordern. Wir sehen den sehr starken Aufstieg von China und in den letzten Jahren auch wieder von Russland. Und wir sehen sehr, sehr viel und zunehmende Kooperation auch zwischen autoritären Regimen. Und ich habe mal zwei so Titelseiten des Atlantics mitgebracht, die diese beiden Phänomene eigentlich ganz gut darstellen und sich sehr, sehr zentral mit diesen Phänomenen beschäftigen. Das eine ist eine Ausgabe des Atlantics, die 2017 erschienen ist, also noch so unter der Impression der ersten Trump-Regierung und des Brexit, bei dem es sehr stark eben darum ging, is democracy dying? Sterben die Demokratien? Was tut das mit unserer Welt? Und dann in den letzten Jahren immer mehr die Frage danach, are the bad guys winning? Was machen Autokraten, die sowieso nie Teil dieser liberalen Ordnung waren, die sich aber jetzt immer mehr auch in diesem System befinden? Was machen Autokraten wie Xi Jinping, Maduro, Putin, Erdogan? Was machen die mit dieser internationalen Ordnung und wie bauen sie diesen Druck von außen auf? Und hier setzt ein ganz zentraler Teil meiner Forschung ein und man kann auch sehen, dass das Buch so ein bisschen an dem Atlantic-Cover angelegt ist. Es beschäftigt sich nämlich ganz, ganz stark mit der Frage, was passiert, wenn Autokratien miteinander kooperieren und inwieweit baut das Druck von außen auf, weil wir eben über diese diktatorischen Clubs eine Verstärkung autokratischer Normen und ein Festsetzen dieser Normen und damit vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass sich eine liberale internationale Ordnung, dass sich internationale Organisationen nicht unbedingt in eine autokratische Welt ausbreiten konnte, weil sie innerhalb dieser autokratischen Systeme sehr viel Widerstand empfunden haben. Was sind Diktatorenclubs jetzt? Martin hat schon so ein bisschen darauf hingewirkt. Diktatorenclubs sind regionale, internationale Organisationen. Dazu gehören beispielsweise der Golfkooperationsrat. Dazu gehört die Shanghaier Kooperation für Zusammenarbeit. Dazu gehört die sogenannte Bolivarian Alliance for the Peoples of Our Americas, eine Organisation, die mal von Kuba, von Castro und Chavez gegründet wurde. Dazu gehört die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft, hier ganz links oben, ganz rechts oben, mit Robert Mugabe abgebildet. Dazu gehören also sehr viele internationale Organisationen mit regionalen Mitgliedschaft. Und diese Organisationen, das sind nur prominenteste Beispiele, diese Organisationen sind sehr, sehr häufig im internationalen Vergleich. So häufig, dass sie eigentlich mehr als demokratische Organisationen in dieser Welt bestehen. Wenn wir uns angucken, die Entwicklung, ich weiß nicht, wie gut Sie diese grauen Linien sehen, wenn Sie sich die Linie ganz oben anschauen, die insgesamte Entwicklung internationaler oder regionaler Organisationen über Zeit, dann sehen Sie mit der schwarzen Linie, dass die Anzahl an Organisationen, bei der die Mitgliedschaftsstrukturen tatsächlich zu einem großen Teil aus Autokratien bestehen, zu einem wesentlich größeren Anteil in der Welt bestehen als die Organisationen, die wir so als demokratische Clubs bezeichnen würden. Und das ist auch etwas, was wir über unterschiedliche Regionen hinweg beobachten. Wir beobachten, dass es eigentlich in allen Regionen, selbst in Europa, so etwas wie diktatorische Clubs gibt. In Europa beispielsweise die wenig bekannte GUAM, Organization for Democracy and Economic Development, mit Mitgliedstaaten Georgien, Ukraine, Aserbaidschan und Moldova. Es gibt die Black Sea Economic Cooperation. Das heißt, auch hier gibt es Organisationen, die uns vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel bewusst sind in dem, was sie tun und wie oft sie sich treffen und was sie für Auswirkungen haben, die in der Welt sehr, sehr weit verbreitet sind. Warum ist das wichtig? Viel Forschung geht davon aus, dass diese Organisationen eigentlich nicht so wirklich etwas tun. Die sind so Paper Tiger, die sind Verwaltungsstrukturen, da sieht man eigentlich nicht besonders viel, viel Outcome, da sieht man nicht besonders viel, was die so produzieren an öffentlichen Gütern. Und das sieht man nicht, weil diese Institutionen eigentlich gegründet sind, um autoritäre Eliten zu bestärken und damit zu versuchen, regionale, internationale Organisationen dazu zu nutzen, um zukünftige Gefahren abzuwehren und die Macht und den Machterhalt abzusichern, dadurch, dass man innerhalb von Organisationen kooperiert. Und das macht man durch drei Mechanismen, um unterschiedlichen Gefahren zu begegnen. Da gibt es einmal die Gefahr, intern durch Dissidenten, durch Opposition, dem man versucht, durch die Umverteilung von finanziellen und ideellen Gütern versucht beizukommen. Da kann man beispielsweise die finanzielle Umverteilung, die der Golfkooperationsrat bis heute vornimmt, um das weniger starke Bahrain zu unterstützen, nennen. Da kann man die militärische Hilfen, die der Golfkooperationsrat untereinander schickt, um auch in Bahrain während der arabischen Aufstände 2011 dem Regime beiseite zu stehen, nennen. Hier gibt es also sehr viele Umverteilungsmechanismen, um sicherzustellen, dass autoritäre Mitgliedstaaten auch in Zeiten von Protest Unterstützung erhalten. Dann gibt es natürlich aber nicht nur Gefahren von innen, sondern auch Gefahren aus der Region. Und eine sehr große Gefahr aus der Region ist, dass sich Nachbarstaaten einmischen in die Belange, vor allem dann, wenn diese Regime besonders herausgefordert sind. Ein zweiter Mechanismus in diesen Institutionen besteht also darin, dass sie regulieren, wie ist das angemessene Verhalten unter Nachbarstaaten. Und das tun sie meistens dadurch, dass sie sehr, sehr starke Normen auch in ihren Verträgen festsetzen für Souveränität, für Nicht-Einmischungspakte, um sicherzustellen, dass hier in Zeiten von Protest nicht unbedingt auf Seiten der Protestierenden eine Unterstützung erfolgt. Beispielsweise Sambia wollte während der Proteste in Simbabwe 2008 tatsächlich einen Militäreingriff im benachbarten Simbabwe organisieren, hat dafür sehr, sehr stark lobbyiert in der Region, konnte aber nicht die angemessene Unterstützung finden, weil es diese sehr starke Norm für Souveränität gab und sehr, sehr wenig Unterstützung dafür, in einen Nachbarstaat in irgendeiner Art und Weise einzugreifen. Mugabe hat fast bis zu seinem Tod weiter regiert. Der dritte Mechanismus ist ein Schutz vor internationalem Druck, vor allem der Schutz davor, dass während dass Sanktionen ausgesprochen werden, beziehungsweise wenn diese ausgesprochen werden, sie die Effekte abmildern. Auch hier gibt es sehr, sehr viele Beispiele dafür, dass diese Regionalorganisationen innerhalb von internationalen Organisationen lobbyieren gegen die Einführung, gegen die Aussprechung von Sanktionen. Alba beispielsweise war sehr, sehr aktiv und hat es geschafft, im Sicherheitsrat zu verhindern, dass die Situation in Nicaragua, als sie 2018 eskaliert ist, auch tatsächlich überhaupt nur auf die Agenda gebracht wurde. Und das Ganze lässt sich auch statistisch zeigen. Und jetzt muss ich alle so ein bisschen mit verschiedenen Graphen nerven, um zu zeigen im Buch, dass es diese Effekte gibt und welche Effekte es genau und wie stark diese Effekte sind. Habe ich eine Überlebensanalyse durchgeführt. Das klingt jetzt relativ trocken. Das heißt, ich habe mir angeguckt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Regime durch Demokratisierung, durch eine demokratische Nachfolge ersetzt wird, und verändert sich diese Wahrscheinlichkeit, wenn ein Land Mitglied in einem autokratischen Club ist. Und wir sehen sehr gut, dass diese Wahrscheinlichkeit insgesamt über die Lebenszeit eines autokratischen Regimes zunimmt. Das sind die Jahre, die ein Regime an der Macht sind, und die Wahrscheinlichkeit, dass es durch einen demokratischen Regimewechsel von der Macht nicht überlebt. Wir sehen hier, dass die Mitgliedschaft in einer Organisation, die quasi eine sehr hohe autocratic density hat, das heißt, die sehr viele autokratische andere Mitgliedstaaten hat, dass beispielsweise eben die Mitgliedschaft im Kooperationsrat diese Wahrscheinlichkeit, so einen demokratischen Regime-Change zu erleben, sehr, sehr stark nach unten drückt. Dass die Mitgliedschaft also die Wahrscheinlichkeit, nicht im Amt zu bleiben, bis zu 6-mal mehr abmildert, wenn man Mitglied in einem sehr starken Club ist, im Gegensatz zu einem sehr schwach autokratischen Club. Das Gleiche funktioniert nicht für solche Dinge wie Militärputsche. Bei einer autokratischen Nachfolge, das heißt einem Versuch, ein Regime zu putschen und eine alternative autokratische Nachfolge, ein autokratisches Regime herzustellen, sehen wir diese Effekte nicht. Die nimmt die Wahrscheinlichkeit über die Zeit immer mehr ab, dass man so einen Militärputsch überlebt. Es gibt auch keine signifikanten Effekte durch die Organisation. Das heißt, Mitgliedschaft in diktatorischen Clubs schafft vor allem eine Vermeidung von Demokratisierung und damit eine Stabilisierung von autokratischen Systemen per se. Um das Ganze vielleicht noch mal so ein kleines bisschen näher zu bringen, eine Fallstudie aus dem Buch, und zwar die Frage danach, was passiert während eines zentralen Moments, das in vielen Autokratien heutzutage immer noch so eine Herausforderung ist, nämlich Durchführung von Wahlen. Auf der einen Seite möchte man als Autokrat Wahlen durchführen, die man manipuliert und deswegen auch gewinnen kann. Auf der anderen Seite gibt es eine sehr starke internationale Norm für Wahlbeobachtung, die Durchführung von fairen Wahlen. Und deswegen hat es sich etabliert, dass die Europäische Union, dass die OSZE, dass auch NGOs sowie die Carter Foundation eigentlich in der ganzen nicht-westlichen Welt Beobachter schickt, Beobachtermissionen schickt zu autokratischen Wahlen und versucht, in diesen Wahlen festzustellen, wie fair sind dort die Bedingungen abgelaufen. Das birgt natürlich eine große Gefahr für Autokratien. Auf der einen Seite möchte man eine Wahl durchführen, auf der anderen Seite kann man diese Wahl nicht besonders gut manipulieren. Ein Beispiel, wie damit sehr gut umgegangen wurde, ist 2024 in Aserbaidschan. Hier wurde der regierende Präsident mit 92% der Stimmen erneut gewählt. Es waren sehr, sehr viele Wahlbeobachtermissionen zugegen, die fast alle diese Wahl als frei und fair bezeichnet haben. Die meisten dieser Wahlbeobachter kamen aus befreundeten Staaten, aus Venezuela, aus Nicaragua, einige Chinesen. Sie kamen von der regionalen Organisation des Commonwealth of Independent States. In der letzten Wahl in Russland 2024 hatte die bayerischen AfD-Abgeordneten die wunderbare Ehre, drei dieser Abgeordneten die russische Präsidentenwahl als frei und fair zu beobachten und zu legitimieren. Das heißt, durch die Durchführung von Wahlbeobachtungsmissionen durch Diktatorenclubs haben es sehr, sehr viele Autokraten geschafft, gleichzeitig Wahlen abzuhalten, sich die Legitimität durch eine internationale Organisation einzuholen, um gleichzeitig mit diesem Problem der Manipulation umzugehen. Oft laden sie sogar, wie hier in Simbabwe und auch in Uganda, genug kritische Wahlbeobachter ein. Gleichzeitig werden aber hier diese Wahlbeobachter dann diskreditiert. Sie kommen nicht besonders oft vor in der Presse. Museveni sagte beispielsweise sehr prominent: "I don't need lectures from anybody on how to organize elections. Those Europeans are not serious." Wer sich gern weitere Fallstudien durchliest und anschaut, beispielsweise zur Frage danach, wie China durch die Shanghai Cooperation Organization Repressionen gegen die Uiguren organisiert, wie die arabischen Aufstände in Bahrain gemanagt wurden durch militärisches Eingreifen, wie Alba durch so ein Korruptionsnetzwerk und die regionale Bank Nicaragua bis heute unterstützt und Ortega dort an der Macht hält, kann sehr gerne hoffentlich bald das Buch in der Bibliothek lesen und es auch elektronisch anschauen oder einen dieser folgenden Fallstudien lesen. Jetzt haben wir uns sehr viel damit beschäftigt, wie fördern Autokratien und Kooperation unter Autokratien eigentlich die den Zusammenhalt zwischen autokratischen Regimen und damit auch Autokratie in der Welt. Jetzt ist allerdings die Frage, was macht das eigentlich mit Organisationen? Ist das jetzt bedeutsam? Sehen wir eher ein Ende internationaler Organisationen? Das ist ja auch Teil des Titels des heutigen Vortrags. Überleben internationale Organisationen vielleicht weniger häufig, wenn sie durch autokratische Regime herausgefordert werden? Das haben wir uns als Teil des ERC-Projekts in Maastricht gefragt. Das war auf jeden Fall eine der Auftaktfragen. Und wir haben uns versucht, damit zu beschäftigen, wie denn Lebenszyklen internationaler Organisationen aussehen. Denn internationale Organisationen, wie alle Verwaltungen und Behörden, werden auch manchmal beendet, sind nicht mehr thematisch relevant, werden durch Budgetkürzungen gestrichen. Es gibt tatsächlich 30% der internationalen Organisationen, die so seit 1815 bestehen, sind vor allem im letzten Jahrhundert an irgendeinem Punkt gestorben, aufgelöst worden, mit Nachfolgeorganisationen ersetzt worden. Eins der großen Beispiele ist natürlich immer der Völkerbund. Wir sehen auch, dass Organisationen wie der Warschauer Pakt verschwunden sind, aufgelöst wurden. Wir sehen, dass Organisationen wie die Afrikanische Union eigentlich so als Nachfolgeorganisation gegründet wurde, der Organisation Afrikanischer Staaten. Das heißt, wir haben hier eine ganze Reihe an Organisationen, die nicht überlebt hatten. Und die Frage danach, warum ist das eigentlich so und welchen Druck üben autokratische Systeme auf diese Organisationen auf? Was erklärt deren Tod? Und wir haben sehr viele unterschiedliche Erklärungsfaktoren getestet an einem großen Datensatz, dem Kopfdatensatz, der über 400 Organisationen, die es so je gegeben hatte, beinhaltet. Und wir haben sehr wenig Evidenz dafür gefunden, dass Autokratien, Autokratisierung, autokratischere Organisationen weniger wahrscheinlich überleben, dass Autokratisierung innerhalb von internationalen Organisationen tatsächlich etwas mit dem Überleben von Organisationen zu tun hat. Auch andere große Erklärungsfaktoren, die man sich so vorstellen könnte, Krieg, Wettbewerb, Wirtschaftskrisen, all das machte nicht so viel mit der Überlebensfähigkeit multilateraler Organisationen, was ja zunächst mal für uns alle im Moment auch eine sehr gute Nachricht ist. Wir haben uns dann an einem Sample von 150 Organisationen angeschaut und gesagt, naja, wenn diese externen Faktoren nichts mit der Überlebensfähigkeit zu tun haben, dann ist es vielleicht die Bürokratie. Dann sind es die Entscheidungsstrukturen, dann sind es die Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten. Und wir haben uns vor allem drei verschiedene Faktoren angeschaut. Einmal den Grad an Institutionalisierung, also die Menge an Kompetenzen, die diese Organisationen erhalten haben, deren Flexibilität und die Größe der Mitarbeiterstäbe. Wir haben dafür vor allem in Archiven in Den Haag das sogenannte Yearbook of International Organizations. Das sind große, dicke Bände, die so alles, jede Organisation, jede internationale, die es irgendwann mal gegeben hat, jedes Jahr aufs Neue auflisten und Informationen dazu auflisten, um einen Datensatz zu erstellen, der diese unterschiedlichen bürokratischen Faktoren abbildet. haben versucht, den Grad an Flexibilität zu messen, dadurch, wie institutionelles Design aussieht. Gibt es hier Mehrheitswahlrecht? Gibt es die Möglichkeit, auszutreten? Und haben uns versucht, die Größe der Mitarbeiterstäbe anzuschauen über Zeit, die sehr, sehr stark zwischen Organisationen variieren. Und den einen großen Faktor, den wir immer wieder gefunden haben in unseren Analysen, der tatsächlich erklärt, warum internationale Organisationen überleben oder nicht, ist die Größe der Mitarbeiterstäbe. Sehr, sehr viele Organisationen sind sehr klein, haben weniger als 50 Mitarbeitende, haben sehr wenig Möglichkeiten, auf Krisen zu reagieren, sei das jetzt intern durch Autokratien, sei das extern durch Kriege. Vor allem Organisationen mit vielen Mitarbeiterstäben, die auch gut ausgebildete Bürokratien, gut ausgebildete Bürokraten einstellen können, sind in der Lage zu bleiben. Und wir haben uns dann gefragt, naja, warum ist das so? Was macht es mit diesen großen Organisationen? Warum können die so viel besser überleben und so viel besser bleiben als kleine Organisationen? Und wir sind 2020 an diesem Moment in die Corona-Krise gekommen und damit in für uns quasi ein natürliches Experiment. Denn wir konnten da ganz live uns anschauen, was passiert eigentlich, wenn so eine IO mit einer Krise konfrontiert wird. auch diese IOs mussten irgendwie damit klarkommen, dass sie sich nicht mehr treffen konnten. Sie sehen hier ein Treffen des UN-Generalversammlung 2020, in dem auch hier fast alles über Zoom abläuft, kaum jemand im Raum ist. Dennoch müssen irgendwie Reaktionen koordiniert werden. Und wir haben versucht, uns anzugucken, wie gehen Organisationen damit um, wie gut machen sie das in dieser ersten Welle. Und haben uns, das ist jetzt sehr klein, angeschaut, inwieweit schaffen es Organisationen noch das zu tun, für das sie eigentlich mandatiert wurden. Und sehen, dass da sehr viele Organisationen hier ganz unten eigentlich quasi überhaupt keine Aktivität mehr abgebildet haben. Dann gibt es Organisationen, hier so in der Mitte, die schaffen es noch so, ihre Mandate auszufüllen. Und dann gibt es interessanterweise Organisationen, hier ganz oben, die es schaffen auch noch in dieser Krise nicht nur das zu tun, wofür sie mandatiert wurden, sondern auch noch auszuweiten, in neue Bereiche überzugehen. Beispielsweise der Council of Europe, der plötzlich angefangen hat, als Menschenrechtsrat Kredite zu verteilen an Mitgliedstaaten, um deren Liquidität zu sichern. Und auch hier einer der großen Faktoren, den wir identifiziert haben, ist die Größe einer Organisation. Und wir haben gefunden, dass verschiedene formale Strukturen gar nicht so wichtig sind in dieser Krise. Es ist nicht so wichtig, ob da Staaten Mitglied sind, seien sie autokratisch, seien sie demokratisch, die versuchen, diese Organisationen irgendwie zu bremsen. Auch die WHO war wahnsinnig fähig, am Anfang etwas zu tun, trotz der Kontestation der Harten, sowohl durch Trump als auch durch China, weil eigentlich ganz viel, was so täglich passiert in internationalen Organisationen, von den Bürokraten entschieden wird und gar nicht unbedingt von den Menschen, von den Staaten in Mitgliederversammlungen. zudem gerät ja sowieso sehr viel so up in the air in Krisen, und deswegen können hier sehr viele Organisationen sehr gut, wenn sie denn viel fähiges Personal haben, auch in neue Bereiche ein, dringen. Also auch hier konnten wir lernen, wie wichtig die Mitarbeiterstäbe der internationalen Organisationen eigentlich sind, um mit solchen Krisen umzugehen. In einem dritten Schritt haben wir uns aber dennoch gefragt, was passiert eigentlich, wenn internationale Organisationen, große internationale Organisationen vielleicht doch aufgelöst werden, wenn sie verschwinden, gibt es dann einfach keine Kooperation mehr in diesen Bereichen? Und wir haben auch hier gefunden, dass sehr viele internationale Organisationen so eine Art Nachleben entwickeln. Wir also nicht unbedingt davon ausgehen müssen, wenn diese Kontestation erfolgreich ist, dass es dann einfach keine Organisation mehr gibt, die sich mit europäischer Sicherheit beschäftigt. Denn diese Themenfelder sind immer wichtig, die lassen große Gaps, große Lücken im internationalen System. Und wenn wir uns mal so ein bisschen informeller angucken, wie Organisationen quasi weiterleben, dann sehen wir, dass es hier sehr, sehr starke informelle Übertragungen gibt, sowohl was quasi die legale, die institutionellen Funktionen sind, als auch das, was wir vielleicht so ideell sagen würden, dass Mitarbeitende von alten Organisationen in neue Organisationen überführt werden, dass Organisationen solche Dinge wie Bibliotheken übertragen bekommen, dass Organisationen solche Dinge übertragen bekommen, die eben eher so das institutionelle Gedächtnis sind. Und ein sehr gutes Beispiel ist eine Organisation, von der wir wahrscheinlich alle noch nie gehört haben, das International Institute of Agriculture. Das wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Italien gegründet, war in Rom ansässig und ist dann während des Zweiten Weltkrieges geschlossen worden. Durch die Verbindung mit dem italienischen Faschismus haben sich die Diplomaten nicht unbedingt diese Organisation wieder eröffnen getraut. Dennoch braucht es eine Organisation, die sich international mit Agrikultur, mit Essen, mit Ernährung beschäftigt. Deswegen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Food and Agricultural Organization gegründet. Sie wurde durch die spätere Leihgabe von Bibliotheken, Übergabe von Bibliotheken aus dem IIA, aus der International Institute for Agriculture, auch so quasi immateriell in der neuen Organisation weitergeführt, auch wenn es keinerlei legale Nachfolge gibt, auch wenn es keinerlei offizielle Verbindungen zwischen diesen beiden Organisationen gibt. Und auch das können wir so ein bisschen als positives Zeichen werten für die Überlebensfähigkeit internationaler Organisationen, auch unter dem Druck, den sie oft und heute auch ausgesetzt sind. Das ist eigentlich gute Nachrichten für den Multilateralismus. Dennoch gibt es natürlich viele Dinge, die auch innerhalb dieser Organisationen momentan herausgefordert sind, die sich verändern. Und deswegen möchte ich gerne noch auf ein aktuelles Forschungsprojekt eingehen, was wir am Lehrstuhl im Moment bearbeiten, bei dem es darum geht, sich vor allem auch anzuschauen, wie Autokratien versuchen, international Diskurse und Fragen nach Legitimität neu zu definieren und zu verändern. Wir schauen uns dabei vor allem zwei verschiedene Regime an. Auf der einen Seite das Menschenrechtsregime und hier vor allem den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Auf der anderen Seite den Bereich Internet Governance, die Frage danach, wie international reguliert werden soll, welche Rechte gelten eigentlich im Online-Austausch. Und wir finden hier zwei ganz zentrale Sachen. Auf der einen Seite agieren Akteure, Autokratien innerhalb von diesen verschiedenen Regimen als Norm-Entrepreneure. Das ist eigentlich ein Begriff, den wir ganz, ganz stark mit, sag mal, positiv konnotierten Akteuren verbinden, mit Greenpeace, die sich für Klimaschutz einsetzen, mit Demokratien, die sich für Menschenrechte einsetzen, mit Akteuren zumindest, die ohne Zwang und Anreize und viel Macht durch Argumente versuchen, die andere Seite zu überzeugen von ihren Positionen. Und das ist etwas, was wir auch bei Autokratien ganz, ganz stark im Menschenrechtsbereich finden und sehen. Ich habe hier ein Zitat von Ägypten mitgebracht. Ägypten ist Teil im Menschenrechtsrat einer Gruppe, die nennt sich Like-Minded States, Like-Minded Group. Das ist so ein Haufen an Autokratien, die so ein bisschen informell zusammenarbeiten und die immer wieder versuchen, Resolutionen einzubringen und auch sehr erfolgreich, indem sie andere, vor allem Staaten im globalen Süden, davon überzeugen, dass Menschenrechte abhängig sein sollten vom Entwicklungsstatus. Und wir sehen hier sehr viel argumentatorische Strategien, die wir auch von demokratischen Norminterpreteuren kennen. Die zweite Strategie, die wir sehr, sehr viel beobachten, ist die Frage danach, wie wird versucht, bestehende Normen versucht auszulösen, auszuhöhlen. Wie benutzen Autokratien liberale Sprache, demokratische Sprache, Konzepte, die wir eigentlich nicht mit Autokratie verbinden, um diese dann neu zu definieren und auszuhöhlen. Wir sehen auf der einen Seite eben sowohl den Versuch, substanziell diese Bedeutung auszuhöhlen, und auch prozedural, indem man versucht, bestimmte Teilnehmende aus Gremien auszuschließen. Hier vor allem durch die Verwendung des Begriffs Multilateralismus, den wir eigentlich mit einer Art von friedvollen und auch reziproken Art der Zusammenarbeit verbinden, der hier immer und viel vermehrt auch von China verwendet wird. Hier beispielsweise beim G20-Treffen, in dem der chinesische Außenminister sagte, practice true multilateralism, uphold the UN-centered international system and the international order based on international law. Wir haben hier also ganz klar immer wieder den Versuch, Multilateralismus zu verwenden als Wort. Aber wenn man dann so ein bisschen unter den Deckel guckt, dann wird hier Multilateralismus meist verwendet im Sinne von Zusammenarbeit von Staaten, ohne dass hier ein Versuch gemacht wird, sich bestimmten Prinzipien, bestimmten Rechten auch in der Umsetzung zu verschreiben. Und das Gleiche passiert auch, indem versucht wird, bestimmte Akteursgruppen auszuschließen, indem eigentlich von einer Demokratisierung des Systems gesprochen wird. Venezuela spricht hier ganz klar von immer wieder davon, dass das bestehende Format selective ist, does not reflect all the potential views of UN member states, dass es hier also quasi zu einer mehr Gleichberechtigung kommen sollte durch neue Institutionen, gleichzeitig aber schließen sie in diesen neuen Institutionen, die sie dann vorschlagen und gründen, bestimmte Akteursgruppen aus, nichtstaatliche Akteure, kritische Akteure. Das heißt, hier wird die Sprache von Gleichheit verwendet, von Demokratie verwendet, ohne sie mit Inhalt zu füllen. Und das ist Teil eines neuen Forschungsprojekts, was wir jetzt gerade am Lehrstuhl beginnen, gefördert von der Thyssen-Stiftung, mit dem wir im Juni beginnen und uns vor allem auch damit auseinandersetzen wollen, wie diese Auseinandersetzungen darüber, welche Rechte vor allem auch online gelten, wie diese Auseinandersetzungen innerhalb von Regionalorganisationen ausgehandelt werden. Wir sehen das als etwas, was wir als Teil als Digital Authoritarianism bezeichnen und auch andere, die das so bezeichnen. Das heißt, diese Frage danach, was ist eigentlich zugelassene Inhaltskontrolle, vor allem eben in der Online-Welt? Wie wird das innerhalb von Organisationen, von internationalen Organisationen definiert, diskutiert, reguliert? Und werden hier solche Diskurse und auch dann im Anschluss Gesetze innerhalb der Mitgliedstaaten verbreitet, weil die innerhalb dieser Organisationen lernen, wie andere Staaten das machen, weil sie sich von der Organisation Informationen darüber holen, wie sie das am besten regulieren können. Und wir sind besonders auch daran interessiert, uns anzuschauen, was macht das mit nicht nur mit Mitgliedstaaten, sondern mit Beobachterstaaten. Das heißt, sehen wir auch so eine Art von Verbreitung über die Mitgliedschaft von Organisationen hinaus mit diesen ganz zentralen Fragen von mit diesen zentralen Fragen von Autoritarismus in der Online-Welt. Clara Böning, freue ich mich auch sehr, wird in dem Projekt mitarbeiten, wird sich auch vor allem mit Fragen nach Überwachung und Zensur von allem, was mit Diversity zu bezeichnen ist, in dieser Online-Welt beschäftigen. Wir freuen uns sehr, dieses Projekt im Juni zu starten, zusammen mit der Hitotsubashi-Universität in Tokio. Ich glaube, ich bin am Ende meiner Zeit. Deswegen würde ich hier halten und mich sehr, sehr bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Und genau, Ende hier mit diesem Ausblick.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.